Römisch 5. Der Herr wirkt aus sich vom Vater her, nicht aber umgekehrt. Unter dem Wirken ist hier das Gleiche zu verstehen wie unter dem Senden des Heiligen Geistes, weil die Wirkungen, die oben bereits erwähnt wurden, die heutzutage dem Heiligen Geist als einem Gott für sich zugeschrieben werden, Wirkungen des Herrn sind. Dass sie aus dem Herrn vom Vater herrühren, soll zuerst aus dem Worte Gottes bewiesen und dann durch Vernunftgründe ins Licht gesetzt werden. Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen, steht bei Johannes 15. Der Beistand, der Geist der Wahrheit, wird nicht aus sich selber reden, denn aus dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkünden. Johannes 16. Der Heilige Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 7. Jesus hauchte die Jünger an und sagte: Nehmet hin den Heiligen Geist. Alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr in meinem Namen etwas bitten werdet, so will ich es tun. Johannes 14. Aus diesen Stellen ergibt sich mit aller Deutlichkeit, dass der Herr den Heiligen Geist sendet. Das heißt, jene Dinge wirkt, die man heutzutage dem Heiligen Geist als einem Gott für sich zuschreibt. Der Beistand und der Heilige Geist ist ein und derselbe. Gott Vater wirkt jene Kräfte nicht aus sich durch den Sohn, sondern der Sohn wirkt sie aus sich vom Vater her, wie aus folgendem hervorgeht. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoße ist, der hat ihn kundgetan. Johannes 1. Daraus folgt nun, dass Gott Vater im Sohn und auf den Sohn wirkt, nicht aber durch den Sohn. Und dass der Sohn aus sich vom Vater her wirkt. Denn er sagt, Johannes 16, alles, was der Vater hat, ist mein. Und dass der Vater alles in die Hand des Sohnes gegeben habe. Johannes 3. Wenn der Herr sagt, der Geist der Wahrheit gehe vom Vater aus, so deshalb, weil derselbe vom Vater ausgeht in den Sohn und aus dem Sohn vom Vater her. Aus diesem Grunde sagt er auch, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass der Vater in mir ist und ihr in mir und ich in euch. Johannes 14. Angesichts dieser deutlichen Worte des Herrn wird der Irrtum der Christenheit offenbar, wenn sie meint, Gott Vater sende den Heiligen Geist zum Menschen, ebenso auch der Irrtum der griechischen Kirche, welche lehrt, Gott Vater sende den Geist unmittelbar. Diese Wahrheit, dass der Herr ihn aus sich vom Vater her sende, nicht aber umgekehrt, stammt aus dem Himmel. Und die Engel nennen es ein Geheimnis, weil es in der Welt bisher noch nicht enthüllt ist. Diese Wahrheit kann nun auch durch viele Vernunftgründe beleuchtet werden, so durch folgende. Bekanntlich haben die Apostel, nachdem der Herr ihnen den Heiligen Geist verliehen hat, in einem großen Teile der Welt das Evangelium gepredigt und mündlich wie schriftlich bekannt gemacht. Dies taten sie aus sich selbst, vom Herrn her, denn anders lehrte und schrieb Petrus, anders Jakobus, anders Johannes und wieder anders Paulus, ein jeder nach seiner Einsicht. Der Herr erfüllte sie all mit seinem Geist, aber jeder von ihnen entnahm davon seinen Teil, entsprechend der Art seiner Auffassung. Und jeder führte seinen Auftrag aus, entsprechend seinem Können. Alle Engel in den Himmeln sind erfüllt vom Herrn, denn sie sind im Herrn und der Herr ist in ihnen. Ungeachtet dessen aber redet und handelt ein jeder seinem Geisteszustand entsprechend, die einen einfältig, die anderen weise und so mit unendlicher Mannigfaltigkeit. Und doch redet ein jeder aus sich vom Herrn her. Ebenso ist es bei einem jeden Geistlichen der Kirche, er sei nun im Wahren oder im Falschen. Jeder hat seine eigene Ausdrucksweise und seine eigenen Einsichten. Jeder redet aus seinem Gemüt, das heißt aus dem ihm eigenen Geist. Wenn zum Beispiel die Protestanten, Evangelische wie Reformierte, in den von Luther, Melanchthon und Calvin vorgetragenen Lehrsätzen unterrichtet sind, so reden sie nicht diese oder deren Lehrbestimmungen durch sie, sondern sie selbst, aus sich, von jenen her. Jeder Lehrsatz kann ja auf tausend Arten ausgelegt werden, gleicht er doch einem Füllhorn, aus dem jeder das seinem Geschmack Zusagende herausnimmt und sich angleicht, indem er es je nach seiner Gabe auslegt. Im Inneren des Menschen nämlich, das heißt in seinem wollenden und erkennenden Gemüt, sind Massen von Ideen angehäuft. Das Innere, weil es das Universelle in sich birgt, lässt sich dem Ozean vergleichen oder auch einem Blumenbeet bzw. Garten, aus dem das Äußere herausnimmt, so vieles zu seinem Bedarf genügt. Das Wort des Herrn gleicht dem Ozean, Blumenbeet oder Garten. Ist es im Inneren des Menschen in einer gewissen Fülle vorhanden, so redet und handelt der Mensch aus sich vom Worte des Herrn her, nicht aber dieses durch ihn. Ebenso ist es mit dem Herrn. Weil er selbst das Wort ist, das heißt dessen göttliches Wahres und Gutes, so wirkt er aus sich bzw. aus dem Wort im Menschen und auf den Menschen, nicht aber durch ihn, da der Mensch frei handelt und redet vom Herrn her, wenn vom Wort her. Dies lässt sich jedoch noch näher beleuchten durch den gegenseitigen Verkehr von Seele und Körper. Beide sind zwar verschieden voneinander, aber doch gegenseitig vereinigt. Die Seele wirkt im Körper und auf den Körper, nicht aber durch den Körper. Und dieser wiederum wirkt aus sich von der Seele her. Die Seele wirkt nicht durch den Körper, weil sie nicht miteinander beraten und Überlegungen anstellen, die Seele auch nicht befiehlt oder bittet, dass der Körper dieses oder jenes tun oder durch seinen Mund aussprechen solle. Und auch der Körper nichts fordert oder verlangt, dass die Seele es ihm gebe oder darreiche. Denn alles, was zur Seele gehört, gehört ebenso auch zum Körper und umgekehrt. Ebenso ist es mit dem Göttlichen und Menschlichen des Herrn. Ist doch das Göttliche des Vaters die Seele seines Menschlichen und das Menschliche sein Körper. Das Menschliche aber bittet nicht sein Göttliches, ihm zu sagen, was es reden und tun solle. Darum spricht der Herr: An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, liebt euch, weil ihr mich geliebt habt. Johannes 16. An jenem Tage bedeutet nach der Verherrlichung, das heißt nach der vollkommenen und absoluten Vereinigung mit dem Vater. Dies ist ein Geheimnis vom Herrn selbst, bestimmt für jene, die seiner neuen Kirche angehören werden. Oben wurde gezeigt, dass die göttliche Kraft, die unter der Einwirkung des Heiligen Geistes zu verstehen ist, bei den Geistlichen insbesondere in der Erleuchtung und Unterweisung besteht. Zu diesen beiden kommen nur noch zwei in der Mitte liegende Wirkungen hinzu, nämlich die Wahrnehmung und die Stimmung. Es sind also insgesamt vier Wirkungen, die bei den Geistlichen der Reihe nach aufeinander folgen. Erleuchtung, Wahrnehmung, Stimmung und Unterweisung. Die Erleuchtung stammt vom Herrn. Die Wahrnehmung ist beim Menschen, und zwar seinem Geisteszustand entsprechend, wie sich derselbe durch die Lehrsätze gebildet hat. Sind diese wahr, so wird seine Wahrnehmung klar von dem Licht, das ihn erleuchtet. Sind sie falsch, so wird seine Wahrnehmung dunkel, kann jedoch infolge der Begründung in diesen Lehrsätzen als klar erscheinen. Allein die Ursache dafür liegt in einem blendenden Licht, das nur von dem bloß natürlichen Blick die gleiche Klarheit hat. Die Stimmung schließlich stammt aus der Neigung und der Liebe des Willens. Die Lust dieser Liebe versetzt in Stimmung. Entstammt diese Lust der Liebe zum Bösen und dem daraus hervorgehenden Falschen, so erregt sie einen Eifer, der äußerlich, streng, unerbittlich, brennend und feuersprühend erscheint, inwendig aber Zorn, Wut, Unbarmherzigkeit ist. Entstammt diese Lust aber der Liebe zum Guten und seinem Wahren, so erscheint der Eifer äußerlich, sanft und mild, volltönend und leidenschaftlich, und innerlich ist er Liebe, Milde und Erbarmen. Die Unterweisung aber ergibt sich als Wirkung aus diesen ihren Ursachen. So verwandelt sich die Erleuchtung, die vom Herrn stammt, in vielerlei Licht- und Wärmestrahlen, bei einem jeden seinem Geisteszustand entsprechend. Römisch 6. Unter dem Geist des Menschen ist genau genommen nichts anderes, als sein Gemüt zu verstehen. Ist doch das Gemüt dasjenige, was nach dem Tode fortlebt und dann ein Geist genannt wird? Ein Engelsgeist und hernach ein Engel, wenn es gut ist, ein satanischer Geist und hernach ein Satan, wenn es böse ist. Das Gemüt ist bei jedem Menschen der innere eigentliche Mensch, der dem äußeren Menschen, seinem Körper, innewohnt. Daher ist der innere Mensch, wenn im Tode der Körper abgelegt wird, in vollkommener Menschengestalt. Jene irren also, die da meinen, der Sitz des Gemütes sei ausschließlich das Haupt. Hier ist es jedoch in seinen Anfängen, von denen alles zuerst ausgeht, was der Mensch aus seinem Verstande denkt und aus dem Willen tut. Im Körper aber ist es, das Gemüt, in abgeleiteter Form, gebildet zum Empfinden und Handeln. Und da es mit dem Körperlichen von innen her verbunden ist, so verleiht es diesem Empfindung und Bewegung, sodass der Eindruck entsteht, als ob der Körper aus sich heraus dächte und handelte. Dies ist aber, wie jeder Weise weiß, lediglich eine Täuschung. Da nun der Geist des Menschen aus dem Verstande denkt und aus dem Willen handelt, der Körper aber nicht aus sich, sondern aus dem Geist, so folgt, dass unter dem Geiste des Menschen seine Einsicht und die Neigung seiner Liebe zu verstehen ist. Ebenso natürlich, was daraus hervorgeht und wirkt. Da nun unter dem Geist des Menschen sein Gemüt zu verstehen ist, so hat man unter dem im Geiste sein, von dem einige Male im göttlichen Wort die Rede ist, einen Zustand zu verstehen, in dem das Gemüt vom Körper getrennt ist. Weil die Propheten in diesem Zustand Dinge sahen, die in der geistigen Welt existieren, so wird der Zustand auch ein Gesicht Gottes genannt. In diesem Zustand, in dem sich die Geister und Engel in jener Welt befinden, kann der Geist des Menschen, also sein Gemüt, hinsichtlich des Sehens von einem Ort an den anderen versetzt werden, wobei der Körper unverändert an seinem Orte bleibt. Ezechiel sagt, Mich aber hob der Geist empor und brachte mich in einem göttlichen Gesichte wieder zu den Verbannten nach Chaldäa. Dann hob sich das Gesicht, das ich gesehen hatte, von mir hinweg. Und da hob mich der Geist empor, und ich hörte hinter mir ein gewaltiges Getöse. Und weiter. Der Geist hob mich empor zwischen Himmel und Erde und brachte mich in göttlichen Gesichten nach Jerusalem. Ähnliches widerfuhr dem Johannes, als er die Offenbarung schrieb. Er sagt, er war im Geiste am Tage des Herrn. Er sei im Geist in eine Wüste entrückt worden, auf einen großen und hohen Berg im Geist. Alles in der Offenbarung. An anderen Stellen sagt er, er habe die Dinge, die er beschreibt, gesehen. In einem ähnlichen Zustande befanden sich auch Petrus, Jakobus und Johannes, als sie Jesus in seiner Verklärung sahen. Ebenso Paulus, als er unaussprechliche Worte aus dem Himmel hörte. Jetzt hat Swedenborg noch einen Zusatz geschrieben. Da dieses Kapitel vom Heiligen Geist handelte, so verdient wohl noch angemerkt zu werden, dass im Wort des Alten Testaments nirgends der Heilige Geist, sondern stets nur der Geist der Heiligkeit genannt wird. Und zwar an drei Stellen. Einmal bei David, Psalm 51, und zweimal bei Jesaja, 63. Dagegen wird er im Worte des Neuen Testaments sowohl bei den Evangelisten als auch in der Geschichte und in den Briefen der Apostel deutlich erwähnt. Die Ursache dieser Erscheinung beruht darauf, dass der Heilige Geist überhaupt erst war, als der Herr in die Welt kam, da er aus ihm vom Vater her ausging. Ist doch der Herr allein heilig. Daher sagt auch der Engel Gabriel zur Mutter Maria bei Lukas, das Heilige, das aus dir geboren werden wird. Und ferner, der Heilige Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Dies bei Johannes. Gleichwohl wird schon früher gesagt, der Heilige Geist habe Elisabeth erfüllt. Wieder bei Lukas. Sowie auch den Simeon. Dies geschah, weil der Geist Jehovas, des Vaters, sie erfüllte, und dieser wurde im Hinblick auf den Herrn, der bereits in der Welt war, der Heilige Geist genannt. Daher wird im Wort des Alten Testaments nirgends gesagt, dass die Propheten aus dem Heiligen Geist herausgesprochen hätten, sondern aus Jehova. Heißt es doch überall, Jehova sprach zu mir. Das Wort Jehovas kam zu mir. Oder Spruch Jehovas.